Händel die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 22. Oktober 2019, ziemlich genau 90 Minuten nach 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel des FC St. Pauli gegen SV Darmstadt 98 am vergangenen Samstag. Das Spiel endete 0:1 durch ein Tor in der 80. Spielminute durch Paulsson nach einer Ecke vom drei Minuten zuvor eingewechselten Tobias Kempe. 29.412 Zuschauer und damit erstmals seit Ben Hur nicht ausverkauft. Schiri war Tobias Reichelt aus Stuttgart und ich spreche heute wieder mit Lukas. Hallo Lukas.
Hi, schönen guten Abend auch von mir.
Schön, dass du wieder dabei bist. Ich nehme an, du hast deutlich bessere Laune als ich. Wobei, eigentlich habe ich gar keine schlechte Laune. Ich habe eigentlich ganz gute Laune. Weiß auch nicht warum. Habe ich nicht gesagt, ne? Wir sind Aufbaugegner. Und dann auch noch irgendwie wie gemalt bei euch mit dem von dir so vermissten Tobias Kempe.
Ja, steckt ein bisschen was drin, ne? Und über das mit dem, dass Darmstadt kein Angstgegner für St. Pauli ist, müssen wir wahrscheinlich auch noch mal drüber reden oder das vielleicht sogar revidieren.
Unser tatsächlicher Angstgegner kommt ja nächste Woche für uns. Da spielen wir nämlich auswärts in Heidenheim. Da haben wir noch nie auch nur einen Punkt geholt.
Das stimmt, ja. Aber ja, Darmstadt gewinnt ja irgendwie in der letzten Zeit noch häufiger sogar. Heidenheim verliert ja, glaube ich, manchmal auch am Millern-Tor.
In Hamburg verliert Heidenheim auch mal, ja, das stimmt. Ja. Na gut, wollen wir mal sehen, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Erstmal zum Drumherum. Du hast dir am Freitag schon ein Spiel angeguckt, ne?
Genau, ja, wir haben das rechtzeitige Ankommen unsererseits quasi genutzt und das Oberligaspiel Hamm United gegen TSV Sasel anzugucken im Hammer Sportpark, was ich durchaus anderen Leuten auch empfehlen könnte. Ich weiß nicht, wie oft die freitags spielen oder wie man das so einrichten kann, aber das hat definitiv Spaß gemacht. Eintritt, glaube ich, so irgendwas um 5 Euro. Wenn man jetzt nicht allzu hohe Ansprüche an schnelles Bierzapfen hat, dann geht das auch. aber ja, war ein nettes Spiel zum Einstimmen. Ich glaube, 1-1 ausgegangen am Ende. Die Gastgeber haben sich zwei rote Karten eingehandelt. Also, ja, aber war auch ein bisschen was los. Also war gut besucht.
Schön. Hatte Michael dir ja auch noch empfohlen irgendwie auf Twitter. Aber hattest du schon vorher gesehen wahrscheinlich.
Ja, ich war bis zuletzt noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, wo wir dann untergebracht waren und was dann da am nächsten ist. Aber das hat sich entfernungstechnisch angeboten. Deswegen haben wir das dann gemacht.
Sehr gut. Und dann Samstag mussten wir relativ früh im Stadion sein. Wie bist du hingekommen?
Ja, relativ standardisiert, wie wir das immer machen. Wir fahren dann mit unserem Auto, mit dem wir auch schon angereist sind. Und da wir offiziell quasi da waren, durften wir dann auf den Kunstrasenplätzen hinten Feldstraße parken, weil vorne ist ja jetzt, glaube ich, wird ja gerade auf dem Heiligen Geistfeld gebaut. Und dann waren wir halt direkt da und sind dann da gleich in den Pressebereich reingegangen quasi.
Aber es war doch klimafairer Spieltag. Hättest du doch mit der Bahn kommen müssen. Naja.
Wir hätten theoretisch sogar laufen können, aber wir mussten halt irgendwie raus aus unserem Hotel mit Parkplatz. Und dann und sind wir nach dem Spiel halt auch gleich weggefahren, von daher. Also sonst würde ich auch, wenn ich so komme, fahre ich auch mal im Nahverkehr oder gehe zu Fuß.
Jo. Ich war wie immer auch mit dem Auto in die Stadt gefahren, mea culpa. Wir fahren immer, also hier in Karkensdorf gibt es halt keinen öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, wir müssen eh irgendwie zu einem Bahnhof kommen oder so. Und anstatt, dass wir die 10 Minuten nach Buchholz fahren, fahren wir dann die halbe Stunde bis zu Blum und Voss. Das ist südlich der Elbe, aber halt direkt beim alten Elbtunnel. Und wenn man dann da durchlatscht, ist man halt auch relativ schnell beim Stadion. Waren früh da, als ich hochgegangen bin, war da wirklich auch noch niemand. Meine Frau war verhindert. Die Karte hatten wir entsprechend weitergegeben. Dann bin ich wieder runter und stand dann bei meinen Mädels, also bei meiner Tochter, die mit ihrer Freundin da unterwegs war. Und da war noch vor Spielbeginn leider ein Notarzteinsatz. Direkt bei uns an der Gegengrade ist jemand vorbeigetragen worden. Von dieser Stelle schon mal gute Besserung weiterhin. Ich glaube, ich habe irgendwo gehört oder gelesen, dass es schon wieder ganz gut geht. Aber naja, das war so.
Schließe ich mich an. Ja. Damit haben wir auch Erfahrungen in Darmstadt gemacht. Das ist nie schön.
Nee.
Also hoffen wir mal, dass alles gut ist.
Ja, bleiben wir gleich vielleicht noch ein bisschen beim Drumherum, bevor wir aufs Spiel kommen. Ich meine, das ist eh schnell abgehandelt. Es gab Choreos. Einige schön, einige nicht schön. Womit sollen wir anfangen? Ah, vielleicht mit dem Schönen.
Ich versuche die gerade zusammen zu puzzeln in Erinnerung.
Also am Anfang gab es eine sehr schöne Choreo. Übrigens hier gleich der Verweis auf Stefan Grönfelds Blog. Den Link dazu werde ich natürlich dann auch mit angeben. Stefan macht immer sehr, sehr schöne Fotos, auch gerne von den Choreos. Und es gab eine zu, oh, ich habe es vergessen, 11 Jahre, 10 Jahre. Nord Support hatte ein Jubiläum. Das google ich jetzt nicht live, nein. Aber also es gab ein Jubiläum und da gab es eine sehr schöne Choreo auf der Nord. Und dann gab es zur Halbzeitpause eine sehr schöne Unterstützung für Rojava auf der Südkurve mit einer einzelnen Fackel. So, das sah sehr schön aus. Kann man machen. Hast du wahrscheinlich auch beides gesehen von der Haupttribüne, hast du ja auch einen guten Blick auf das alles, ne?
Ja, absolut. Also zur zweiten Halbzeit hat sich ja thematisch auch auf der Gegengerade, glaube ich, ein bisschen fortgesetzt. Also,
das habe ich nicht gesehen, weil ich da
ja... Das habe ich auch da wahrgenommen, ja. Das war so im von mir aus gesehen rechten Teil. War da auch noch was mit Fahnen, glaube ich.
11 Jahre Nord Support übrigens. Ich habe natürlich doch live nachgeguckt. Genau, dann gab es noch ein unschönes Transparent auf der Haupt mit Bezug auf Darmstadt, was durchaus auch als homophob gewertet werden kann. Das hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Hast du es hinterher wahrgenommen?
Ja, ich habe es bei Twitter dann gesehen und auch irgendwie ein bisschen mit Verwunderung zur Kenntnis genommen.
Ich weiß nicht, also ja, uns bei St. Pauli wird ja häufig vorgeworfen, wir wären so Gutmenschen und irgendwie linksgrün versifft oder sonst wie was. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass solche Ausfälle eben auch bei uns stattfinden. Und das, ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, ich habe da immer keine Worte dazu. Ich finde das einfach ziemlich peinlich und ich hoffe, dass die Leute, die so ein Plakat hochhalten, ja, weiß nicht, man sieht die Gesichter leider nicht so richtig gut auf dem Foto von Stefan, aber das ist, ja, die sollen sich mal ein bisschen schämen.
Das ja, also ich kann dazu nur sagen, dass ich mir das auch, als es dann bei Twitter, glaube ich, vergrößert war, angeschaut habe und also es hat jetzt keinen Anspruch auf Richtigkeit. Die Person, die daneben saß, kam mir so ein bisschen bekannt vor. Also der sah für mich stark nach dem Co-Trainer von Bruno Labbadia aus.
Ach.
Überraschenderweise. Und der käme ja hier aus der Gegend, deswegen habe ich einen kurzen Moment überlegt, ob das irgendwie ein merkwürdiger Insider sein soll oder sowas, aber das mag wahrscheinlich einfach Zufall gewesen sein und ja, so ein Plakat braucht natürlich irgendwie dann kein Mensch.
Die Leute drumherum sehen nicht wirklich so aus, als ob sie das wirklich wahrnehmen, was da auf dem Transparent steht. Sollte man vielleicht auch mal dran ansprechen, dass man da durchaus ja mal gucken kann, was denn da steht und dann entsprechend vielleicht auch eingreifen. Wir haben eine schöne Aktion gehabt von der Awareness-Gruppe, dass Awareness eine Sache ist, die alle angeht. Insofern muss man nicht unbedingt irgendeiner Gruppe angehören, um da einzuschreiten, sondern kann halt auch als nicht organisierter Fan da durchaus seine Stimme erheben, zur Not irgendwie einen Ordner ansprechen. Also ist einfach nicht geil.
Ja, stimme ich ja absolut zu. Also mindestens mal zum Ordner muss sich ja keiner irgendwie in Gefahr begeben im Stadion. Da sollte
die sehen nicht wirklich gefährlich aus da. Das ist einfach nur blöd. Das ist
nur so allgemein. Es kann ja auch woanders vorkommen oder in anderen Stadien. Also und ja, da hat man hoffentlich dann die Möglichkeit, zum Ordnungsdienst wenigstens zu gehen.
Ja, genau, wo wir gerade bei nicht so schön sind, wir haben einen neuen Sponsor, der auch sehr, ich wollte gerade sagen, gemischt angenommen wird, aber eigentlich lese ich nur Schlechtes darüber, dass wir den jetzt haben. Denn kurz bevor der verkündet worden ist als neuer Sponsor, gab es eine Veranstaltung beim FC St. Pauli, bei der ich auch anwesend war. Da ging es um Werte, die bei St. Pauli vertreten werden, auch in Bezug auf Marketing. Und da haben uns die Verantwortlichen noch gesagt, dass es durchaus auch rote Linien gibt und sowas wie ein Zigarettenhersteller oder Tabakhersteller wär irgendwie nicht okay. Und kurz darauf hatten wir Moods, einen Zigarillo-Hersteller, als Sponsor. Als ob das nicht schon peinlich genug wäre, haben die tatsächlich Proben verteilt im Stadion. So, und das ist irgendwie echt, also ich weiß nicht, wenn ein Eiscreme-Hersteller irgendwie Proben verteilt mit Eiscreme, ja okay, ne? Das ist irgendwie nett, alle freuen sich irgendwie. Aber ein Zigarillo-Hersteller, der Zigarillos im Stadion verteilt, ich weiß nicht, also irgendwie, das passt so überhaupt nicht zum Sport. Ich meine, Alkohol passt theoretisch auch nicht zum Sport. Ne? Also wenn wir hier sagen, Tabak ist irgendwie gesundheitsgefährdend, hat mit Sport nichts zu tun, kein ernstzunehmender Sportler kann sich das erlauben, heutzutage zu rauchen. Genauso kann man das natürlich auch mit Alkohol sagen. Trotzdem ist Alkoholwerbung allgegenwärtig im Sport und irgendwie auch akzeptiert. Finde ich allerdings ähnlich problematisch. So, es gibt ja aber auch keinen Whisky-Hersteller, der jetzt im Stadion Whisky-Proben verteilt. Finde ich auch komisch. Naja, ist zumindest am Samstag im Stadion so passiert mit den Zigarillos. Finde ich auch scheiße. Muss ich mal sagen. Hast du auch eine abgekriegt in der Haupttribüne?
Nee, habe ich. Also ich habe das auch tatsächlich jetzt heute, glaube ich, erst wahrgenommen, weil ich irgendwo einen Nachbericht gelesen habe, wo das dann vorkam.
Ja.
Nee, uns haben sie nichts gegeben sozusagen und ja gut, ich bin auch nicht Raucher, hätte mich also nicht interessiert.
Ja, hätte mich auch nicht interessiert. Ich habe die Dinger, also ich habe früher mal versucht, ob mir Zigarren schmecken und da bin ich auch auf die Dinger gestoßen und die sind halt stark parfümiert irgendwie und ja, ich habe zum Glück nicht wirklich damit angefangen. Naja.
Ich muss auch zugeben, ich musste überhaupt erstmal quasi googeln, was Zigarillos überhaupt genau sind, also
so
was da jetzt verteilt wurde, ob das jetzt irgendwie, ob das jetzt wirklich was, was zu konsumieren ist oder irgendwie nur das hintere Teil oder so. Aber ja, also dieses Rauchen und Trinken beim Sport ist schon irgendwie immer widersprüchlich, aber ja, ich glaube, wenn man es doof findet, muss man irgendwie eigentlich auch beides doof finden. Von daher tue ich mich da auch so ein bisschen schwer, ein Urteil zu fällen.
Nee, ich fälle ja ein Urteil. Ich wünschte nur, wir würden bezüglich Alkohol auch ein anderes Urteil fällen. Möglicherweise. Der Unterschied ist natürlich, dass beim Rauchen auch die Leute drumherum direkt betroffen sind. Bei Alkohol sind sie nur indirekt betroffen. Ja. Naja. Wie auch immer. Ich wollte es kurz angesprochen haben, weil ich es halt irgendwie echt blöd finde. Dass erst halt die Ansage kommt, nee, Tabak machen wir nicht, und dann machen sie es doch. Also das muss ja schon quasi unterschrieben gewesen sein, als sie uns das gesagt haben, dass sie es nicht machen. Oder zumindest unterschriftsreif. Gut, wollen wir über das Spiel reden? Müssen wir wohl, ne?
Ja,
ganz kurz. Wie war denn deine Wahrnehmung von der ersten Halbzeit, sagen wir mal?
Von der ersten Halbzeit ja, meine Wahrnehmung war, dass das für St. Pauli, glaube ich, ganz gut angefangen hat. Ich meine auch, dass ja relativ schnell so der erste Torabschluss gekommen ist. Das müsste ja, glaube ich, dann irgendwie Marvin Knoll gewesen sein. Das ließ sich ganz gut an. Und irgendwann hat sich dann so ein bisschen, glaube ich, so die ersten 5, 6, vielleicht auch bis 10 Minuten ging es so ein bisschen hin und her. Und irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, dass dann Darmstadt so ein bisschen besser reinkam und das so ein bisschen tatsächlich in den Griff gekriegt hat. Ich habe ja auch vor dem Spielsendung den Millanton mit Daniel Buballa gehört. Da wurde ja auch, glaube ich, gelobt, dass die in der Siegesserie unter Jos Lugukay die Spiele immer sehr gut gecoacht waren am Anfang und der Gegner immer so ein bisschen ausgecoacht wurde. Das hatte ich jetzt tatsächlich so gar nicht das Gefühl in der ersten halben Stunde. Und dann so gegen Ende der Halbzeit wurde es dann, glaube ich, für St. Pauli wieder besser. Aber dazwischen hatte ich eigentlich so zumindest leicht das Gefühl, dass Darmstadt das bessere Team war oder so ein bisschen das kontrollierende Team vielleicht auch. Und ansonsten war es eine erste Halbzeit, glaube ich, die insgesamt recht unspektakulär war, was Chancen angeht. Und ich habe mich dann auch zu dem Fazit entschlossen, dass es ein leistungsgerechtes 0-0 zur Pause war.
Naja, also ich habe schon einen Chancenplus für St. Pauli gesehen, allerdings auch nicht viel ernstzunehmende Gefahr. Darmstadt hatte sicherlich auch seine Chancen, aber da war schon deutlich mehr für St. Pauli drin und eine Führung für St. Pauli wäre ganz bestimmt nicht ungerecht gewesen.
Ja, wobei ich da sagen würde, die größte Chance hatte dann tatsächlich Darmstadt durch Patrick Herrmann, weil das war so der einzig echte Torschuss, wo der Keeper den auch mal abwehren musste. Das war 12. Minute, glaube ich, wenn ich mich erinnere.
Ja.
Aber so ein bisschen nach dem Einwurf von von rechts reingezogen ist und das Ding aus langer Eck geschossen hat. Da gab es ja dann auch eine Ecke im Anschluss, aber da musste er sich schon ordentlich lang machen, glaube ich.
Das stimmt, da musste Himmelmann ran, das ist richtig. Da gab es, naja, Schüsse aufs Tor gab es von St. Pauli auch. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele, aber es gab welche. Es gab auch zwei Chancen von Becker, ich glaube eine in der ersten, eine in der zweiten Halbzeit, wo er so ein bisschen überraschend ins kurze Eck schießt, aufs kurze Eck schießt, statt statt nochmal in die Mitte zu legen. Ja, ich glaube, eine war davon definitiv in der ersten Halbzeit. Egal. Wie auch immer. Können wir uns darauf einigen, dass es okay geht, das 0-0 zur Halbzeit, weil St. Pauli seine Chancen halt nicht konsequent genug ausgespielt hat, weil so ein bisschen die Kreativität im Mittelfeld gefehlt hat. Da hat man so ein bisschen auf Granit gebissen. Ne? Also Darmstadt war halt extrem massiv defensiv da. Also da, ja.
Ja, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen das, was man in den zwei Wochen Länderspielpause dann sich beim Gegner ausgeguckt hat. Dass man halt versucht, ihm möglichst wenig Raum zu geben, möglichst wenig Tempo zu erlauben und ihn dann vielleicht auch, wie ich das Gefühl hatte, viel auf die Flügel zu lenken. Und solange man dann eben massiert in der Mitte steht, kann der Gegner da auch mit Flanken nicht so viel anfangen und müsste sich dann irgendwie durchkombinieren, das ist schwer. Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt, einfach so das Tempo rauszunehmen und den ja die Umschaltmomente, weil das ist ja definitiv die größte Stärke bisher gewesen von St. Pauli.
Mhm. Ja, genau, und dann fehlten Ideen. Tja, ehrlich gesagt hatte ich den Eindruck, dass auch im Stadion so ein bisschen die Ideen fehlten. Also der Support war eher so mittelmäßig. Da ist nicht gerade, also es war nicht wie gegen Kiel, wo der Support der St. Pauli-Fans irgendwie zum 2-0 geführt hat, so ungefähr. Sondern es war halt eher so, weiß ich nicht, ein entspannter Samstagmittag irgendwie, alle so gerade nach dem Aufstehen, hatte ich so den Eindruck. Es war zumindest nicht kein Hexenkessel oder sonst wie was, sondern eher so, ja, wir singen halt so unsere Lieder, die wir immer singen und dann gucken wir nochmal, ob noch ein Bier da ist oder so. Fand ich schade, aber gut, war ich ja selbst mit dabei sozusagen. Kommen wir zur zweiten Halbzeit, die war ein bisschen interessanter.
Ja, also ich kann auch nochmal einhaken bei diesem, bei diesem Support. Das fällt mir grundsätzlich, also es ist jetzt keine Kritik an niemanden, schon gar nicht an den Leuten, die es dann auch tun. Aber es ist halt, finde ich, immer so, diese Zeit ist wirklich, das dauert einfach, bis man samstags 13 Uhr irgendwie in Gang kommt. Finde ich immer, egal wo ich jetzt bin, ob das jetzt, ob man da jetzt irgendwie sitzt oder steht oder sowas, das ist schon immer schwierig, vor allem bei Heimspielen, glaube ich, wenn man da. Bei Auswärtsspielen kann man dann immer noch sagen, da bin ich dann vielleicht zwischen 5 Uhr morgens und 8 Uhr morgens aufgestanden und irgendwie losgefahren. Aber bei so Heimspielen weiß ich auch nicht. Fällt mir auch immer schwer. Auch wenn ich hier zum Stadion gehe, das dauert dann irgendwie immer, bis ich so richtig drin bin im Spiel.
Ja,
also war es ja auch so ein bisschen so auf dem Platz, ne? Aber nach der Pause ist es dann vielleicht ja auch ein bisschen schwungvoller alles geworden.
Ich bin ja auf der Gegend gerade ganz rechts. Also ganz nah an der Nord dran, wo dann ja auch die Gästefans stehen. Von Darmstadt kam auch so gut wie gar nichts. Also da war irgendwie, habe ich kurz eine Trommel gehört oder so und einen Ruf, aber das war es dann auch. Ich habe nicht mal Scheiß St. Pauli gehört. Sonst hört man von jedem Gastverein, hört man irgendwie Scheiß St. Pauli. Keine Ahnung.
Das hätte mich jetzt auch gewundert, weil soweit mir bekannt ist, gibt es da auch einzelne Gruppierungen, die miteinander.
Oh ja, klar. Also,
verwandelt sind. Also.
Auf jeden Fall. Also zu Darmstadt haben wir irgendwie traditionell ein gutes Verhältnis, keine Probleme. Aber das heißt ja nicht, dass da nicht auch jemand Scheiß St. Pauli anstimmt. Wir singen dann ja auch mit. Also das wird dann ja von uns ganz selbstironisch gespiegelt. Deswegen wäre das ja gar nicht schlimm gewesen. Das ist halt so der eine Standard. Wir necken euch mal. Ich finde es blöd. Ich singe dann auch nicht unbedingt mit, sondern ich applaudiere halt höhnisch.
Ja, also ich kann auch sagen, den Gästeblock habe ich ganz gut gehört. Also auf der Haupttribüne kriegt man das ganz okay mit, ja.
Okay.
Vor allem dann zweite Halbzeit ist es, glaube ich, noch ein bisschen.
Ja, so ab der 80. Minute war es auf einmal laut. Das kann ich bestätigen.
Dann sowieso, ne? Ja. Ja. Aber dann wird halt auch der Rest leiser wahrscheinlich, wenn dann ein Tor fällt.
Eine Weile, ja. Also die ersten zwei, drei Minuten nach dem Gegentor war es bei uns auch tatsächlich ein bisschen schwer, weil das irgendwie so, alle wussten, was passiert und das hat einfach genervt. Naja. Gut, nee, aber Anfang zweiter Halbzeit gab es ja auch schon eine super Chance von Honsack, der irgendwie komplett alleine auf Himmelmann zuläuft und erst im letzten Moment irgendwie eingeholt wird und sich irgendwie nicht entscheiden kann. Was war denn da los? Der hat ja irgendwie einfach nicht geschossen.
Ja, das hat mich auch gewundert. Er ist ja dann, glaube ich, ist ja erstmal Lawrence weggelaufen und ist dann noch von ihm eingeholt worden. Schiebe ich jetzt mal auf die etwas vielleicht fehlende Matchpraxis von ihm. Der war ja nun lange raus, das war sein erster Startelf-Einsatz. Aber grundsätzlich so spricht die Szene so ein bisschen dafür, was man halt, glaube ich, sich als Plan zurechtgelegt hatte, dass man dann, wenn man schon hinten raus kontert, das dann wenigstens versucht, so flach und schnell zu machen, dass die Spieler ein bisschen mehr Optionen haben. Weil es gab sicherlich auch mal Zeiten, wo man das anders gespielt hat, einfach dann der Ball, so einem hohen Ball hätte hinterherjagen müssen, aber so war es ja dann quasi auch schlaggefährlich, als der durchkam, aber ein bisschen wenig hat er daraus gemacht, das stimmt.
Ja, vielleicht war er einfach ein bisschen überrascht, dass er so ganz alleine da steht. Er hätte ja einfach längst schießen können, bevor Lawrence da war. Egal. Gleich danach noch eine Chance für ihn. Irgendwie zweite Halbzeit ging ziemlich gut los für euch. Flachte dann aber auch gleich wieder ab. Wir haben relativ früh gewechselt. 58. Minute kam Buchtmann für Knoll. Ich glaube, so früh habe ich St. Pauli schon seit Jahren nicht mehr wechseln gesehen. Kauczynski hat irgendwie traditionell sehr spät gewechselt, teilweise sogar auch Wechsel ausgelassen, dass man dann nur zweimal gewechselt hat oder so. Ja, fand ich aber gar nicht verkehrt irgendwie, da mal irgendwie dann relativ früh das Zeichen zu setzen, Leute, jetzt müsst ihr aber mal was tun.
Da würde ich jetzt als Gast mal mein Erstaunen weitergeben vom Samstag, da habe ich mich jetzt gefragt, warum ausgerechnet Knoll. Da hätte ich jetzt gedacht, liegt vielleicht eine Verletzung vor, aber das war es ja dann wohl nicht. Also ich habe ihn hinterher auch noch gesehen. Also das hat mich gewundert. Das ist ja so ein bisschen so ein Spieler, der auch einer Gastmannschaft signalisiert, heute tut's weh. Und den dann rauszunehmen, hat mich gewundert.
Ja, ich fand das aber, ja, ich fand auch nicht, dass Knoll irgendwie einen schlechten Eindruck gemacht hat. Hat ja aber keiner so richtig auf dem Platz. Stattdessen haben sie alle so ein bisschen ideenlosen Eindruck gemacht. Und Buchtmann hat schon ziemlich viel gewirbelt. Also der hat irgendwie Doppelpässe mit sich selbst gespielt und sonst wie was. Das war auch keine tolle Vorstellung von Buchtmann. Aber ich fand ihn belebender und quirliger als Knoll. Hatte ich zumindest so, also ich bin großer Fan von Buchtmann, muss ich dazu sagen. Da bin ich vielleicht ein bisschen voreingenommen. Aber deshalb habe ich natürlich auch ein bisschen genauer hingeguckt, was macht er denn da jetzt? So, war nicht alles gut, was er gemacht hat, aber war halt wenigstens Alarm. Ja, dann 63. Minute, Tor für uns. Alle jubeln, hören aber relativ schnell wieder auf. Da musste nicht mal der Videoassist ran, das war einfach abseits. War nicht ganz leicht zu sehen von mir aus, weil es halt auf der anderen Seite des Spielfelds war und da vorher so ein bisschen Bewegung war. Also kurz vorher war noch ein Abwehrspieler mit dem Torwart zusammen auf der Linie und der wackelte dann aber gerade so nach vorne, dass das Sobota dann gerade im Abseits stand, habe ich erst im Fernsehen auf St. Pauli TV hinterher mir angeguckt. Konntest du das sofort sehen oder... Na gut, die Fahne ging halt hoch, ne? Ja,
ich habe tatsächlich auch einfach nur schnell die Fahne gesehen, weil das, mein Blickwinkel dürfte relativ ähnlich gewesen sein, jetzt nicht ganz außen auf der Tribüne, sondern halt mittig, aber ich habe auch weil es ja, glaube ich, dann von mir aus langen Pfosten war, habe ich auch nur eine Traube von Menschen gesehen und dann irgendwie den abprallenden Ball vom Keeper und dann war er drin, aber da ging die Fahne so schnell hoch. Ja. Da war ich dann relativ schnell sicher, dass das auch nichts mehr, dass da nichts mehr kommt.
Ja, 77., 78. Minute, zwei Wechsel, die dann vielleicht entscheidend waren. 77. Minute kommt Tobias Kempe für Honsack. Mit sehr viel Applaus eurerseits begrüßt. 78. Minute kam Østigård für Lawrence. Das fand ich überraschend. Das war der dritte Wechsel bei uns schon. Zwischenzeitlich kam noch irgendwie Flum für Sobota. Flum für Sobota, keine Ahnung, was das noch hätte bewirken sollen. Flum ist ja eigentlich auch eher so Stabilität als Angriffsquirligkeit. Aber dann den Innenverteidiger zu tauschen, ich weiß nicht, was mit Lawrence war, ob der sich irgendwie wehgetan hatte.
Ich habe spontan gelb-rot gefährdet, vermutet.
Er hatte gelb bekommen, genau, aber das war ja schon länger her. In der ersten Halbzeit schon. Vielleicht gelb-rot gefährdet, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, du hast recht. So, aber
da ist die Standardfloskel, die ich benutzt habe, weil er gelb belastet vom Feld gegangen ist und sonst wechselt man ja eigentlich selten Innenverteidiger für Innenverteidiger.
Ja, genau. So, und 2 Minuten später, in der 80. dann die Ecke für euch, getreten von Tobias Kempe, gerade eingewechselt, und dann Paulsson mit dem Kopf, der Einzige, der hochspringt, so ungefähr. Die St. Pauli-Spieler drumherum, ich glaube, Miyaichi stand direkt bei ihm. Oder ich weiß gar nicht, wer da stand. Der springt halt gar nicht richtig hoch. So, und es war einfach echt irgendwie verpennt. Ich hatte so den Eindruck, vielleicht, okay, in der Innenverteidigung gab es direkt davor einen Wechsel. Vielleicht war da jetzt die Zuordnung bei der Ecke irgendwie noch nicht ganz klar, oder ich weiß auch nicht, was da los war. Also es war, ja, wie erwartet, wie gemalt. Wir sind halt der Aufbaugegner für Mannschaften, die zu Unrecht zu tief in der Tabelle stehen. Das können wir uns jetzt schön wieder auf die Fahne schreiben, so ironisch vor uns hertragen. Auch blöd, aber irgendwie passt es halt doch relativ häufig. Naja, und dann, dass irgendwie Kempe die Vorlage macht. Da wurde ganz gut gefeiert bei euch, ne?
Ja, definitiv. Ich muss jetzt selbst zugeben, dass ich nicht zwangsläufig erwartet hätte, dass er so schnell zurück in den Kader, beziehungsweise auch zurück in die aufs Spielfeld dann tatsächlich kommt, weil wenn jemand wie er so ganz rausfliegt, dann muss da wohl auch irgendwie was gewesen sein. Hinterher in den Interviews ist auch so ein bisschen angeklungen, dass die sich aus hätten sprechen müssen, Trainer und er. Und da jetzt die Woche auch irgendwie, weiß ich, glaube ich, noch so ein Highlight-Video von sich aus der letzten Saison bei Social Media geteilt hat, hätte man jetzt auch vermuten können, dass das vielleicht nicht unbedingt gut beim Trainer ankommt, gute Werbung für ihn gewesen ist. Aber ja, das hat dann halt einfach gepasst, weil wahrscheinlich hat man auch das als Stärke ausgemacht. Ich habe natürlich auch vorher geguckt, es gibt ja diese Statistikdienste, die dann auch automatisiert irgendwie Stärken und Schwächen von Mannschaften ermitteln, und ein großes Minus bei St. Pauli war dann halt, ja, Verteidigung von Standardsituationen, ja, und dann natürlich so ein Spieler da reinzubringen, der ja dessen absolute Qualität Standardsituation ist, das hat dann halt sich vielleicht in der Situation auch angeboten, und dann hat er das halt auch so gemacht. Und ansonsten der große Jubel von draußen, ich weiß nicht, ob da auch ein bisschen Ironie mit drin steckte, weil ansonsten ist das ja immer so ein bisschen die typische Psychologie des Fußballs, ne? Wenn jemand spielt, er hat letzte Saison viel gespielt und war dann auch großes Ziel der Kritik. Aber wenn es dann nicht läuft und einer draußen sitzt, ist das dann immer plötzlich der ganz, ganz große Heilsbringer, egal wie blind der vorher gewesen ist oder, ne, oder als wie schlecht man den abgestempelt hat. Weiß nicht, hat dann irgendwie gepasst.
Ja, hat sich dann noch eine gelbe Karte wegen Zeitspiel abgeholt, was ihm bei euch wahrscheinlich auch nochmal extra Credits gebracht hat. Wie auch immer. Genau, hast du noch irgendwelche weiteren Anmerkungen zum Spiel? Also irgendwie, dann war es auch vorbei. Also ich habe niemanden bei uns in der Ecke gesehen, der noch geglaubt hat, dass wir noch irgendwas reißen können. Da war einfach keine Hoffnung mehr, und auf dem Platz sah es irgendwie auch nicht so aus. Also keine Ahnung. Hast du noch irgendwie gebankt um den Sieg?
Ja, tut man ja irgendwo immer, weil man hat ja schon vieles gesehen, also im Fußball, aber in dem Fall lag es vielleicht auch daran, dass es, wie es halt über die 90 Minuten gelaufen ist, dass man dem Gegner eben so ganz gut den Zahn gezogen hat und das Tempo rausgekriegt hat aus dem Spiel, und das war dann irgendwie auch nicht mehr so richtig ein Aufbäumen auszumachen, fand ich, und das vor allem, weil dann glaube ich auch noch ein, zwei Kontersituationen war, da hat man hier noch einen Freistoß rausgeholt. Und die letzten Minuten fand ich dann überraschend deutlich quasi.
Deutlich ist übrigens auch die Statistik. Also die Statistik vom Spiel sagt aus, dass also am aussagekräftigsten finde ich eigentlich nicht mal die 62% Ballbesitz, die wir hatten, gegenüber 38 auf eurer Seite, sondern die 526 gespielten Pässe, von denen nur 90 nicht angekommen sind. Ihr habt deutlich weniger Pässe gespielt, nur 322, aber mehr Fehlpässe gemacht als wir, nämlich 101. Das sagt schon ziemlich viel darüber aus, wie wir uns die Zähne an euch ausgebissen haben. Ne, da kann man ja so viel in der Abwehr oder im defensiven Mittelfeld sich die Bälle zuspielen, wie man möchte. Wenn man dann nichts Sinnvolles damit tun kann, dann hilft einem das eben auch nicht.
So. Spricht aus unserer Sicht so ein bisschen dafür, dass man wirklich dann einen anderen Ansatz gewählt hat als in den Wochen davor. Weil die letzten Wochen war die Passgenauigkeit zum Beispiel auch immer so in den 80ern. Also das war nie irgendwie ein großes Thema. Man hat immer eher mehr, also immer eine große Menge Pässe gespielt. Man hatte auch ab und an mal mehr Ballbesitz als der Gegner und hat eigentlich auch recht wenig Fehlpässe gespielt. Jetzt hat man sich, glaube ich, wirklich auf dieses etwas tiefere Stehen halt eingelassen und dann sind da halt auch mal Bälle eben irgendwo anders hingegangen oder schnell weg gewesen. Aber da hat man sich, glaube ich, wirklich bewusst drauf eingelassen.
Ja, Zweikampfquote steht hier 50%, also gleich. Ich glaube tatsächlich, die abgefangenen Pässe, das war halt das, was mir auch während des Spiels aufgefallen ist, dass St. Pauli sehr, sehr viele Pässe von Darmstadt einfach im Mittelfeld schon abgefangen hatte. So dass man irgendwie immer das Gefühl hatte, es ist eigentlich egal, ob Darmstadt den Ball hat oder nicht, wir haben ihn eh gleich wieder. So. Also das lief ganz gut bei uns, aber wir haben halt dann nichts draus gemacht. Ja, wie dem auch sei, hast du noch was zum Spiel? Was wir vergessen haben.
Großteils alles abgehakt, soweit, dass man, ja, ja. Wir sind die Aspekte, glaube ich, ganz gut durchgegangen, die mir aufgefallen sind.
Genau. Auf der Tabelle ist das für euch so ein bisschen Befreiungsschlag gewesen, wobei die Tabelle im Moment halt so krass eng ist, dass man das gar nicht so richtig sieht. Also ihr habt jetzt 11 Punkte, wir haben 13, das klingt nah beieinander. Tatsächlich sind wir auf dem 8. und ihr auf dem 15. Bochum auf dem 16. hat 9 Punkte, Dresden auf dem 17. auch. Das heißt, selbst wir auf dem 8. sind nur 4 Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz. Wohingegen es nach oben jetzt irgendwie 5 Punkte bis nach Bielefeld auf den 3. Platz sind.
Relativ erstaunlich, wenn man nach dem Spiel drauf geguckt hat, kommt das eine Team aus einer 7-Spiele-Serie ohne Sieg und die anderen sind 6 Spiele ungeschlagen und wenn nächste Woche der eine gewinnt, der andere verliert, ist man plötzlich aneinander vorbei.
Hat man also getauscht, genau.
Das ist schon wieder recht erstaunlich und wieder ja fast schon typisch zweite Liga in den letzten Jahren, dass es im Mittelfeld unglaublich eng ist.
Es ist ja insgesamt sehr, sehr eng. Also es gibt ja gar keinen Keller. Wien mit irgendwie 8 Punkten ist ja auch noch nicht wirklich weit weg. Das sind ja nur 3 Punkte bis zu euch. So, also.
Ja, das stimmt. Ich habe gerade nur so ein bisschen nach oben geguckt. Die haben sich jetzt ein bisschen abgesetzt dadurch.
Ja, da ist so eine kleine Lücke zwischen Regensburg und Aue, aber auch nicht wirklich, ich meine, 4 Punkte. Ja, gut, kann jetzt im nächsten Spiel nicht erreicht werden, aber im übernächsten. Sie haben ja erst 10 Spieltage gespielt, wenn wir irgendwie Küche im Dorf lassen, aber ich habe das Gefühl, das wird eine extrem enge Saison. Das zeichnet sich ja in der ersten Liga auch ähnlich ab, ne? Da sind ja auch, zumindest oben, sind da alle relativ dicht beieinander. Unten dann nicht mehr.
Also die Lücke nach Aue, da müssen wir dann am Freitag ran und helfen, die zu schließen, weil da kommt dann Erzgebirge nach Darmstadt.
Genau, reden wir darüber, wie es weitergeht. Ihr habt 2 Heimspiele, erst in der Liga gegen Aue, Freitagabend. Und dann am 29. Das Pokalspiel gegen Karlsruhe, auch ein Liga-Konkurrent, gegen den ihr schon gespielt habt, 1:1. Das wird im Pokal nicht 1:1 ausgehen. Das ist so viel, das sag ich schon. Geht ja nicht.
Wenn es ins Elfmeterschießen geht.
Ja, nein, also irgendwann, da wird es einen Sieger geben bei dem Spiel, bin mir ziemlich sicher. Genau, und dann spielt ihr auswärts in Fürth und zu Hause gegen Regensburg. Ist da noch irgendwie ein Lieblings- oder Angstgegner für euch dabei? Also Aue ist natürlich immer unangenehm zu spielen und diese Saison sind sie sehr gut drauf. Was versprichst du dir da?
Das stimmt, die sind tatsächlich gut drauf. Die haben aber, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz verhaue, die letzten zwei Spiele am Böllenfalltor mindestens verloren. Also zwei davon sind halt direkt aufeinanderfolgend gewesen, weil es einmal am letzten Spieltag um den Klassenerhalt ging, wo wir dann recht glücklich, oder was heißt recht, sagen wir, sehr glücklich gewonnen haben, 1-0, weil irgendwie bei einem abgefälschten Torschuss ein auf der Linie liegender Auer Verteidiger die Beine aufgemacht hat und das Ding drin war. Dann ging Erzgebirge eben in die Relegation gegen den KSC und durfte dann halt zur Belohnung, dass sie drin geblieben sind, gleich am ersten Spieltag wieder nach Darmstadt kommen und haben dann da gleich nochmal 1-0 verloren. Problem aus meiner Sicht ist jetzt halt, dass da unser Ex-Trainer kommt und das hat ja am Freitag hat man ja auch gesehen, dass der Mann auf jeden Fall Spielglück mitbringt, weil wie sie am Ende das Ding gegen Nürnberg gewinnen, das wissen sie wahrscheinlich 4:3. Selbst noch nicht mal.
Ja, ja.
Ich glaube, da stand ja noch einer am Abseits, was der Videoschiedsrichter nicht gesehen hat. Es gibt noch in der 10. Minute der Nachspiel, gibt es noch einen Elfmeter, der nicht drin ist und sowas.
Ja.
Das wird schon schwierig, ja. Also, aber gut, hoffe ich natürlich, dass man da dann gleich weitermachen kann, was die Siege angeht.
Mit den gefühlten 3 Punkten. Euer Trainer hat irgendwie gesagt, wir fahren mit gefühlten 3 Punkten nach Hause. Natürlich sind es echte 3 Punkte, aber das Gefühl von 3 Punkten ist natürlich sehr schön. Ja, für uns geht es auswärts in Heidenheim weiter, hatte ich schon gesagt. Da haben wir noch nie auch nur einen Punkt geholt. 5-mal da gespielt, 5-mal verloren. Danach haben wir 3 Heimspiele. Erst Eintracht Frankfurt im Pokal, ist ja eine sichere Kiste für uns. Dann kommen Karlsruhe und Bochum, 2 Ligaspiele hintereinander zu Hause. Ja, ich hoffe, dass wir irgendwie mit Spaß aus dem Pokalspiel rauskommen und danach dann im November vielleicht wieder zu unserem Tritt zurückfinden. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, also gegen Heidenheim mache ich mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen. Da hoffe ich irgendwie auf einen ersten Punkt in Heidenheim. Viel mehr wird er nicht drin sein. Aber danach würde ich gerne auch mal wieder einen Heimsieg sehen. Eigentlich 3 hintereinander, aber naja. Es ist ja, wie es ist.
Würde ich aus Darmstädter Sicht nochmal schnell hinterlegen. Für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, bitte, bitte, bitte schmeißt die raus.
Habt ihr gegen die im Pokal verloren?
Nee, das ist der.
Das ist ja nebenan, stimmt.
Das ist unser geliebter Nachbar.
Ah, okay. Und, ja, ja, klar.
Wenn man jetzt so das vergleicht, das ist so ein bisschen wie der HSV, also so gerne haben wir die auch.
Okay, nee, das war mir gar nicht bewusst, dass es so Derby-Nähe ist, aber ja, stimmt natürlich. Oh, ja. Darmstadt-Frankfurt ist nicht so besonders weit.
Und war hier damals einiges los, als wir zweimal in der Bundesliga gespielt haben.
Das glaube ich. Ja, ach, ich weiß gar nicht, Frankfurt, die waren ja die letzten Jahre immer extrem souverän und gut dabei und sogar Pokalsieger, oder? Ja, genau.
Leider.
Deswegen können die jetzt eigentlich auch mal ausscheiden. Eine Sache hatte ich mir noch aufgeschrieben, die ich noch gar nicht erwähnt hatte. Was war eigentlich mit unseren Trikots los? Da sind 2 Trikots zerrissen, die dann getauscht werden mussten. Ich habe mich ganz gewundert. Erst war es Pupal. Nee, wer war es? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie
Carstens habe ich gesehen, aber
Carstens? 2
kann ich jetzt nichts zu sagen.
Nee, es ist 2-mal hat der Schiri auf den Spieler gezeigt und so nach außen gezeigt. Ich dachte, wieso schmeißt er den denn jetzt raus? Er hat halt nur gezeigt, hier, hol dir mal ein neues Trikot, weil das halt kaputt war. Und man darf halt nicht mit kaputten Trikot weiterspielen. Ja, entweder wart ihr da recht ruppig und habt irgendwie häufiger mal Trikottest gemacht oder wir sollten uns mal einen neuen Ausrüster zulegen, der ein bisschen stabilere Trikots bauen kann.
Dann vielleicht nicht Puma, die hatten ja schon mal bei einer WM oder EM große Probleme damit, dass ihnen reihenweise Trikots zerrissen sind.
Ich mochte ja die Hummelklamotten am liebsten bei uns. Aber ja. Gut. Dann haben wir, glaube ich, irgendwie über das Spiel drumherum und den Ausblick gesprochen. Hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern mitteilen möchtest?
Wie gesagt, das Wichtigste aus meiner Sicht ist das Pokalspiel. Klar gemacht, glaube ich.
Ja, wir bei Millanton gehen eh fest davon aus, dass wir den Pokal gewinnen und dann nächste Saison Europa League spielen. Das ist irgendwie die traditionelle Ansage. Der kürzeste Weg nach Europa. Aber ja, mal sehen. Erstmal sind wir ganz froh, dass wir überhaupt die zweite Runde erreicht haben. Schaffen wir auch nicht immer. Gut, dann danke ich dir für zwei Sendungen. Schön, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm für dich, weil du ja mit beiden Vereinen sympathisierst und immer hier die Darmstädter Perspektive einnehmen musstest.
Ja, passt schon.
Hat schon gepasst. Ich, ne?
Ja, den Ärger über eine Heimniederlage muss ich dann runterschlucken. Ja. Aber ich bin es ja nicht anders gewohnt aus den letzten Jahren, tatsächlich. Dass das für Darmstadt immer ganz gut ausgeht, von daher. Aber es gibt ja noch ein Rückspiel.
Genau, und ein Gutes hat die ganze Sache, nämlich, ich komme endlich mal wieder dazu, das traurige Outro zu spielen. Hatte ich ja letzte Saison eingeführt, habe ich mit meiner Tochter zusammen eingesungen. Und das kommt jetzt. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit euch da draußen. Vielen Dank dir, Lukas, fürs Dabeisein. Forza und tschüss.
Ja, dann auch von mir tschüss und vielen Dank natürlich für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, falls wir uns nicht mehr hören, wünsche ich auf jeden Fall schon mal fürs Rückspiel viel Spaß dann beim Besuch in Darmstadt.
Danke.
Hey, yippie, Hamburg, Hamburg, St. Pauli. 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 Hey, yippie, Hamburg, Hamburg, St. Pauli.